meine Damen und Herren, wir hatten in der letzten Stunde die Gedankenbewegung zu skizzieren versucht, die sich in der Philosophie Immanuel Kants abzeichnete, nach der intensiven Erfahrung der inneren Unhaltbarkeit und der überkommenen objektiven Metaphysik. Was sich in seiner vorkritischen Phase ausprägte, war das unwidersprechliche Bewusstsein vom Zusammenbruch dieser objektiven, rationalen Metaphysik, die des Glaubens war, dass mit reinen Begriffen der Vernunft es möglich sei, echte, reale Erkenntnisse, konkretes, reales Wissen, sowohl vom Absoluten als auch vom Endlichen zu gewinnen. Wesentlich scheint mir dabei zu sein, dass der Zusammenbruch dieser rationalen Metaphysik durchaus ein erkennbares Zentrum hat und dieses Zentrum liegt sehr wohl genau dort, wo auch die überkommene Metaphysik ihren zentralen Umschlagsort und ihren zentralen Vermittlungsbegriff fand, nämlich im Begriff der Welt, des Kosmos. Es ist nicht von ungefähr, dass die Dialektik der reinen Vernunft, wie sie von Kant entwickelt wird, sich zentriert um diesen Weltbegriff und dass an diesem Weltbegriff die vierfache Antinomie der reinen Vernunft von ihm entwickelt wird. Denn in der überkommenen Metaphysik war es nur möglich, sowohl das Übernatürliche in uns als auch das Übernatürliche außer uns von dem Begriff der Welt aus zu entwerfen, sofern Welt verstanden wird als Inbegriff aller Realität, als Inbegriff aller natürlichen Dinge, sodass sich das Übernatürliche in uns, die Seele, als auch das Natürliche, Übernatürliche außer uns, nämlich Gott, als Grenzbegriffe dieser Totalität des natürlichen Seins denken ließen. In dem Augenblick, wo der Weltbegriff als dieser Begriff der Totalität des natürlichen Seins sich in seiner antinomischen Struktur enthüllte, entfiel damit auch die Möglichkeit, das Übernatürliche im Sinne eines solchen Limesbegriffs zu bestimmen in der doppelten Weise des Innen, außer uns. Die Konsequenz war, dass offenkundig mit dem Scheitern der kosmologischen Idee in der vierfachen Antinomie nicht nur das Problem möglichen Wissens mit einer Dringlichkeit ohnegleichen aufgeworfen worden ist, sondern überdies auch das Problem von Religion und Moral in eine ganz neue Dringlichkeit eintreten muss. In der klassischen, vorkantischen Zeit gründete sich die Möglichkeit der Religion, wurde begründet, die Möglichkeit der Religion auf der Möglichkeit, und zwar der ausweisbaren, theoretisch, systematisch ausweisbaren Möglichkeit der Erkenntnis des Absoluten über der Welt und außer uns, das heißt auf der Möglichkeit rationaler Gotteserkenntnis. Aus der rationalen Gotteserkenntnis konnte die Religion als das rechte Verhalten des Menschen gegenüber dem Absoluten hergeleitet und begründet werden. Und auf dem Boden der Religion, der in der Metaphysik, durch Metaphysik begründeten Religion, konnte sich dann auch die Moral erheben, die durchaus theonomischen Charakter hatte, sofern das moralische Gebot und Gesetz als eine unbedingte Forderung seinen Realgrund hatte in nichts anderem als in der Wirklichkeit des Unbedingten selbst. Das heißt, in der Wirklichkeit des Seins und Wesens Gottes gründet die unbedingte Forderung, die in der Moral nach Realisierung verlangt. Wenn aber die Metaphysik dahin fällt, entfällt damit die Begründungsmöglichkeit von Religion und mit der Begründungsmöglichkeit von Religion auch die von Moral. Das bedeutet, ein Chaos, sowohl im Raum der theoretischen als auch im Raum der praktischen Vernunft. Und diese Problematik, dieses Chaos, empfing seine Schärfe und seine Bitterkeit vor allem auf dem Gebiet der praktischen Vernunft im Feld von Religion und Moral. Denn wenn diese einsinnige Begründung, die zuvor gegeben war, zerbrach, so war die Frage, ob überhaupt sich Religion und Moral noch einmal überzeugen und für subjektive Vernunft unwidersprechlich dartun lassen. Und wenn so etwas möglich sei, so konnte immer noch die fatale Doppelmöglichkeit drohen, nämlich entweder eine Religion, die gleichgültig ist gegen Moral, entstehen zu lassen, oder eine Moral, die dezidiert anti- oder a-religiös sei. Sind dies, das waren die Fragen, sind dies die drei Möglichkeiten, die auftauchen sollten? Entweder Religionslosigkeit und Immoralismus zuhauf, oder eine Moralität jenseits aller Religion, eine, wenn Sie so wollen, ein areligiöser Moralismus, oder eine Religion, die gleichgültig ist gegen die Gebote der Moral, ein religiöser Immoralismus. Das waren die drohenden Vernunftmöglichkeiten, die aus dem Zusammenbruch der Metaphysik resultierten, vor die sich Kant gestellt sah. Und er hat aus diesem Dilemma, aus diesem Desaster, eine Position entwickelt, die durchaus erst recht verdient, als Absolutismus der Moralität bezeichnet zu werden, und zwar in einem doppelten Sinne. Zum ersten nämlich in dem Sinne, dass Kant sich darum bemüht, zu zeigen, dass die Moral als die Forderung des Unbedingten nach unbedingter Erfüllung, dass diese Moral weder abhängt von einem absoluten spekulativen Wissen, noch abhängig sein kann von irgendeiner Religion als einem Primärverhältnis menschlichen Seins zur Gottheit, sondern dass Moral vielmehr konstituiert ist als eine in sich selbst autonome Größe. Die Autonomie der Moral ist die erste Entdeckung, die Kant macht, von der her seine Position als moralischer Absolutismus zu rechtfertigen wäre. Und das Zweite ist, dass er nicht nur die Moral im Ganzen und in ihrem Wesen als eine autonome Größe an den Tag bringen kann, sondern dass er auch die Theorie zu entwickeln vermag, in der der Gedanke der Autonomie des Willens zu einer klaren, begrifflichen Formulierung gelingt. Autonomie des Willens, das besagt, dass der Wille, indem er selbst gesetzgebend ist, durchaus dies nur in dem Sinne sein kann, dass er unter keiner ihm fremden äußeren Bedingung steht, sodass der Gedanke der gesetzgebenden Vernunft und der Gedanke der freien, der unbedingten Vernunft als identische Begriffe sich in der philosophischen Reflexion ausweisen lassen. Der Wille ist in dem Maße frei, in dem er selbst sich die Form des absoluten, des unbedingten Gesetzes gibt, und die Forderung des unbedingten Gesetzes hat zu ihrer eigenen Bedingung nichts anderes und nichts weniger als die durch keine äußerlichen Gegebenheiten bediente Freiheit der praktischen Vernunft und ihrer Betätigung. Autonomie der Moral und Autonomie des Willens sind die beiden Elemente, die den moralischen Absolutismus der Philosophie Kants qualifizieren. Das aber, diese Bestimmung seiner Philosophie, ist durchaus identisch mit der Definition, die Kant selbst in seiner kritischen Periode früh und wiederholt zugleich von Philosophie überhaupt gegeben hat. Bereits in der Kritik der reinen Vernunft von 1781 hat er im zweiten Teil der Methodenlehre die Philosophie auf die drei Grundfragen gebracht, die es zu bestimmen gelte, nämlich: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Und was darf ich hoffen? Diese drei Grundfragen des philosophischen Denkens sind die Fragen der theoretischen Vernunft. Wie weit reicht die Kompetenz, die Möglichkeit der theoretischen Vernunft oder der spekulativen? Welches ist die Domäne der praktischen Vernunft? Was soll ich tun? Und schließlich als die dritte Frage, was darf ich hoffen? Die Philosophie der Religion, in der auf bestimmte Weise eine Einheit auch von spekulativer und praktischer Vernunft angestrengt wird, in der allerdings die Priorität eindeutig auf der Seite der praktischen Vernunft liegt. Diese drei Fragen hat Kant in seiner Logikvorlesung ausdrücklich in der vierten Frage zusammengefasst, die gewissermaßen die Bündelung ist: Was ist der Mensch? Zu fragen, was wissbar ist, was zu tun sei und was erhofft werden dürfe, diese drei Fragen umschreiben gewissermaßen die Ausdehnung des menschlichen Seins und des menschlichen Wesens. Die Philosophie ist demzufolge in ihrem Zentrum seit Kant und durch ihn nicht mehr Kosmologie wie die traditionelle Metaphysik, sondern die Philosophie ist seitdem von ihrem Zentrum aus und als ihrem Zentrum Anthropologie, im strengsten Sinne des Wortes, Lehre vom Menschen. Und zwar vom Menschen als einem solchen endlichen Wesen, das nur seine Definition erfahren kann, wenn dessen Grenzen, die Grenzen seiner Theorie, seiner Praxis und seiner praktischen Theorie, wenn diese Grenzen klar definiert werden können, wozu nichts anderes dienen kann als die Vernunft selbst, sofern sie das Vermögen der freien Setzung von ursprünglichen Anfängen und Einleitungen, Eröffnungen neuer Bewegungen und Prozesse in dieser Welt ist. Indem der Mensch hier von Kant zum Zentrum und damit zum Kanon auch philosophischen Denkens gesetzt und gemacht wird, erfährt er selbst, dieses menschliche Wesen, eine neue Definition. Und diese Bestimmung hat ihren Austrag genau in der praktischen Philosophie Kants und in der Konsequenz dieser praktischen Philosophie sich auswirkend auch im Begriff und in der Bestimmung der Religion. Denn fortan tritt der Mensch als philosophisches Problem nicht mehr auf hinsichtlich seiner Stellung im Kosmos oder hinsichtlich seiner natürlichen Art. Was der Mensch seinem Wesen nach ist, wird nicht mehr definiert durch den Standort, den er hat, innerhalb des Stufenbaus des Seins, welches den ganzen Kosmos durchwächst. Unter einer solchen Voraussetzung hätte man noch immer von so etwas wie einem objektiven, natürlichen Wesen des Menschen reden können. Für Kant ist der Mensch nicht länger primär ein kosmisches Wesen, sondern er ist ein dezidiert moralisches Wesen. Und das besagt, ein solches Wesen, dessen Sein unter der Bedingung seines Tuns steht. Das Wesen des Menschen ist nicht mit seinem faktischen Dasein gesetzt und gegeben, als unveräußerlich und unverlierbar, sondern was sein Wesen sei, muss er durch sein eigenes Tun allererst entscheiden. Das Tun des Menschen qualifiziert und definiert die Besonderheit menschlichen Seins. Das Handeln ist die Konsequenz, die nicht aus dem Sein hervorgeht, sondern das Handeln ist die Konsequenz eines ursprünglichen Aktes der Entscheidung, wodurch allererst Seinsbestimmtheit des Menschen auch gestiftet und gesetzt wird. Insofern liegt in der kantischen Philosophie bereits die Wendung zu jener Pointe, die im Existenzialismus dieses Jahrhunderts formuliert worden ist, wenn etwa Sartre den Satz formuliert: Die Existenz geht der Essenz voraus. Der Mensch ist das Wesen, das nicht eine feste Essentia hat, sondern er ist derjenige, der sich das Wesen, das er hat, selber definiert. Er hat das Wesen dass er sich anzieht, könnte man sagen. Das heißt aber, er ist in seinem Zentrum dasjenige Wesen, welches durch seine Identifikation mit etwas allererst seine Identifizierbarkeit auch nach außen an den Tag bringt. Mit dieser Vorstellung ist der Gedanke gesetzt und unlöslich damit verbunden, dass der Mensch das Wesen ist, das die Freiheit zu seiner innersten Bestimmung hat. Und zwar Freiheit zunächst in dem formalen Sinne der transzendentalen Philosophie, wonach Freiheit nichts anderes besagt als das Vermögen, einen Anfang inmitten der durchaus bedingten Welt zu setzen. Freiheit ist die Kraft eines unableitbaren Anfangs. Derjenige und dasjenige Wesen ist frei, das imstande ist, statt von äußeren Voraussetzungen abhängig etwas zu vollziehen, eine Position zu setzen, die den Charakter des Neuen, des Unableitbaren und des Unbegründbaren durch empirische Gegebenheiten an sich hat. Das Problem der Moralität ist unter diesem Aspekt das Problem der Qualifikation eines solchen Anfangs. Denn moralisch ist die Setzung eines solchen Beginnes dann und nur dann, wenn diesem Anfang der Charakter nicht des Arbiträren, des Beliebigen anhaftet, sondern wenn dieser Charakter, dieser Anfang den Charakter des Notwendigen bei sich hat. Die Novität der Setzung, der Initialcharakter der Tat und der Charakter der unumgänglichen Notwendigkeit dieser Setzung, dies ist die Doppelqualifikation des Aktes der menschlichen Freiheit als eines moralischen Aktes. Und Kant hat diese Bestimmung im ersten Angang jedenfalls zu realisieren unternommen, indem er als den Grund der Moral herausgestellt hat, die eigentümliche und charakteristische Korrelation von unbedingter Forderung und unbedingter Freiheit. Das Sittengesetz als unbedingte Forderung und die Freiheit des Willens als das Vertrauen und die Gewissheit, einen Anfang jenseits empirischer Bedingtheit zu stiften, dieses beides bildet den innersten Grund von Moral im Sinne Kants. Wobei diese Korrelation von ihm in einem deutlichen Doppelverhältnis bestimmt ist, so nämlich, dass das Sittengesetz die Forderung also nach einer Tat oder nach einem Willen, der seiner Gestalt nach schlechterdings universal ist, schlechterdings allgemein, gemäß dem kategorischen Imperativ, so zu handeln, dass die Maxime zugleich Prinzip allgemeiner Gesetzgebung sei. Dieses Gesetz, diese Forderung, ist der Erkenntnisgrund unserer Freiheit, sagt Kant, und nichts sonst kann als Erkenntnisgrund fungieren, ebenso wie diese Freiheit der Seinsgrund des moralischen Gesetzes ist. Das ist die wechselseitige Verschränkung dieser beiden Größen im Zentrum der moralischen Person, im Zentrum der Moralität. Das Gesetz als Erkenntnisgrund der Freiheit, die Freiheit als Seinsgrund des Gesetzes. Und aus diesem Grund der moralischen Person, aus diesem Grund des guten Willens oder der Moralität selbst, erwächst dasjenige, was Kant auch dazu bewegt, über die Moral hinaus, über diesen engeren Begriff von Moral hinaus, das Problem der Religion neuerlich anzugehen. Denn es ist für jeden menschlichen Willen wesentlich, dass er nicht nur durch einen Grund in seiner Eigentümlichkeit und Form bestimmt wird, sondern dass der menschliche Wille auch ein Ziel, einen Zweck hat, einen Gegenstand, der von diesem Willen erarbeitet, von diesem Willen konstituiert wird. Und die Frage muss deshalb gestellt werden in der praktischen Philosophie, was eigentlich als Gegenstand der Moral in Betracht kommt, wenn Moral von Grund auf definiert ist durch unbedingtes Gesetz und unbedingte Freiheit in Einheit zugleich. Die Antwort, die Kant gibt, lautet: Der Gegenstand, der diesem von Grund auf so bestimmten moralischen Wesen entspricht, dieser Gegenstand ist, ist der Gegenstand des höchsten Gutes selber, worin vereinigt sind die vollkommene Sittlichkeit und die vollkommene Harmonie sittlichen Wesens und natürlichen Seins. Um aber dieses höchste Gut denken zu können in seiner Einheit, bedarf es des Gedankens jenes allmächtigen Ursprungs, der in der Lage ist, die Harmonie von Sittlichkeit und Natürlichkeit wirklich zu garantieren. Es bedarf also dazu des Gedankens des absoluten allmächtigen moralischen Wesens, nämlich Gottes, der sowohl der Gesetzgeber auf dem Gebiet der Moral als auch der Schöpfer auf dem Gebiet der Natur ist. Und in ihm, als dem allmächtigen moralischen Wesen, in ihm ist diese Konvergenz, diese Übereinstimmung von Natur und Sittlichkeit gegeben und garantiert, die für den Menschen eine seine Kräfte übersteigende Zielvorstellung ist. Mit dieser Konzeption hat Kant sich den Boden bereitet, das Verhältnis von Moral und Religion fundamental neu zu bestimmen, und zwar keineswegs antagonistisch, sondern durchaus positiv. Er meint nämlich, entgegen der herkömmlichen Überzeugung, dass die Moral der Religion entspringt, muss unter Aufnahme der Intention der Überlieferung, wonach Moral und Religion eine Einheit bilden, die Verhältnisbestimmung dahin getroffen werden, dass die Religion eine unausweichliche Konsequenz echter Moralität ist. Die Religion liegt der Moral nicht zugrunde, sondern die Moral führt in der Folge ihrer eigenen Konsequenz zur Religion hin. Wenn denn nämlich dieses moralische Wesen, das moralische Subjekt, wirklich ehrlich ist und seine Endlichkeit angesteht. Auf diesem Hintergrund kann Kant als die einzig mögliche, aber auch höchst notwendige Theorie innerhalb der Philosophie herausstellen, das, was er die Ethikotheologie nennt, den moralischen Beweis für das Dasein, das notwendige Dasein Gottes, im Sinne und in der Perspektive der praktischen Vernunft. Ethikotheologie oder Theologie überhaupt, sagt Kant, ist nicht ein Problem der spekulativen Vernunft, die in Konkurrenz treten müsste, notwendigerweise, mit allem theoretischen Wissen, sondern die Theologie ist eine Aufgabe der praktischen Vernunft. Eine Aufgabe, die der praktischen Vernunft angetragen ist, durch die Erkenntnis der Moralität in ihren Grundelementen. Und damit hat Kant einerseits die Unabhängigkeit auch der Religion von aller Metaphysik und Wissenschaft an den Tag gebracht, zugleich aber auch eine Definition von Religion vorbereitet, die in der Folgezeit für die protestantische Theologie von fundamentaler Wichtigkeit und Bedeutung geworden ist, wobei man sich dann nur wundern kann, dass sie das werden konnte. Denn Kant hat keinen Augenblick an Zweifel daran gelassen, dass sein Religionsbegriff strikt aufgebaut ist auf nichts anderem als auf den Begriff des moralischen Gesetzes. Und das Gesetz ist, dieses moralische Gesetz, das einzige, was für die Verhältnisbestimmung zwischen Gott und Mensch im Sinne Kants in Betracht kommen kann. Deshalb kann er definieren, Religion ist nichts anderes als die Auffassung aller unserer moralischen Pflichten als göttlicher Gebote. Die Differenz zwischen Moral und Religion ist lediglich eine formale Differenz. Nämlich die formale Differenz, die darin liegt, dass die reine Moral sich des Gedankens eines absoluten Gesetzgebers entschlagen kann, auf ihn verzichten kann, wohingegen in der Religion zu den unbedingt verbindlichen Geboten der Moralität noch das urhebende Subjekt, der moralische Gesetzgeber, hinzugedacht wird, ohne dass damit auch nur ein Funken an materialer Zusätzlichkeit in den Begriff der Moral eindringt. Der Gedanke des Gesetzgebers ist keine Erweiterung des materialen Bestandes der Moral, auch nicht eine Erweiterung der Prinzipien, sondern lediglich eine formale Modifikation des Begriffs der Moral, ohne dass man sagen könnte, dadurch würde etwa das Gesetz, das Sittengesetz, von höherer Verbindlichkeit gegenüber dem gottlos gedachten moralischen Gesetz. Diese essentielle Identität von Moral und Religion hat zur Konsequenz, dass die Religion und die Urteile der Religion ebenso wie die Urteile der Moral Sollensurteile sind. Nicht aber Seinsurteile. Die Seinsurteile bilden die Domäne der spekulativen Vernunft. Die Sollensurteile oder Werturteile bilden die Domäne der praktischen Vernunft. Und hier klafft ein Hiatus ohnegleichen. Religion definiert damit durch das moralische Gesetz, als sei dies die einzige Beziehung, die für das Sein des endlichen Menschen zum unendlichen Wesen Gottes in Betracht käme. Nur eine Theologie, eine protestantische Theologie, die insoweit bereits ihren reformatorischen Anfang vergessen hatte, als sie nicht mehr wusste um die Doppelheit von Gesetz und Evangelium und nicht mehr davon wusste, dass die Relation zwischen Gott und Mensch nicht durch das Gesetz endgültig, letztgültig definiert wird, sondern ihre Definition gerade erfahren soll, durch das vom Gesetz qualitativ verschiedene Evangelium. Nur eine Theologie, sage ich, die dies vergessen hat, konnte sich so auf den Boden der kantischen Philosophie stellen, wie das in der Folgezeit unerachtet der spekulativen Systeme des deutschen Idealismus geschehen ist. Und an dieser Fundierung und Fundamentierung unserer Theologie auf dem Boden der kantischen Philosophie hat zweifellos auch der Idealismus eines Hegel nur wenig geändert. Sie müssen einmal die bewegten Klagen der Hegelianer lesen, über ihre Zeitgenossen, die alle, wie sie meinen, im Sumpf des subjektiven Idealismus ganz stecken geblieben sind. Etwa Göschel, dieser Rechts-Hegelianer, hat darüber die beweglichste Klage geführt und die Zeit als schon versklavt unter den Kantianismus empfunden und unfähig und nicht willens und bereit, die fortgeschrittenen Erkenntnisse des absoluten Idealismus in sich aufzunehmen. Die Prägekraft dieser kantischen Vorstellung ist erhalten geblieben, auch eben gerade in der Definition und in der Bestimmung von Vernunft, Religion, die auf dem eben angedeuteten Wege zu gewinnen ist, und dem, was Kant die Offenbarungsgläubigkeit, die Offenbarungsreligion genannt hat. Denn hier lautet seine These, dass beide sich verhalten zueinander wie zwei konzentrische Kreise. Den inneren Kreis bildet das rationale System der Vernunftreligion, der moralischen Religion, und den äußeren Kreis bildet das historische System einer Offenbarungsreligion. Sie sind nicht deckungsgleich, sondern die Offenbarungsreligion ist um ihre historischen Elemente willen immer der äußere Umfang, der weitere Umfang, und die Vernunftreligion bildet gewissermaßen den harten Kern echter Religiosität inmitten dieses historisch, aufs Ganze gesehen, fragwürdigen Zusammenhanges von Vorstellungen, Überlieferungen, Tatsachenbehauptungen und moralischen Postulaten. Vernunftglaube und Offenbarungsglaube behalten sich ihrem Umfang nach wie engerer und weiterer Kreis in konzentrischer Anordnung, und sie verhalten sich ihrer Funktion nach so, dass Vernunftreligion notwendigerweise der Zweck von Offenbarungsreligion ist, niemals das Umgekehrte eintreten kann, wenn der echte Gottesdienst nicht in einen Fetischismus, in einen Afterdienst des Pfaffentums ausarten soll, wie Kant in seiner Religionsschrift von 1793 im vierten Stück ausführt. Denn das ist offenbar die Gefahr, die Kant sieht, sowohl prinzipiell als auch in der historischen Wirklichkeit belegt, dass eine solche Perversion stattfindet und die Offenbarungsreligion, die nur zum Vehikel dienen sollte, damit sich die Vernunftreligion, die moralische, in allen Geistern und Köpfen ausbreiten soll, dass dieses Instrument zur Sache selbst, zur Wirklichkeit und Wahrheit der Religion erhoben wird und damit partielle, partikuläre Dogmen, historisches Material gewissermaßen auf das Niveau von Ewigkeitswert erhoben wird. Es ist zu beachten, dieses Doppelte also, Vernunft im Zentrum der Religion und der Wahrheitskern echter Religion, zugleich auch Vernunft und die ihr entspringende Religiosität als Telos und Zweck jedweder in der Geschichte auftretenden Offenbarungsreligion, die den Namen Offenbarungsreligion wirklich verdient. Eine andere Verhältnisbestimmung ist nicht in Betracht zu ziehen, deshalb wird für die Auslegung von religiösen Überlieferungen die Forderung aufgestellt, dass diese Auslegung nicht dogmatisch zu erfolgen habe, sondern im strengsten Sinne nach den Prinzipien und Gesichtspunkten der Moralität, das heißt allemal unter der Bedingung der uneinschränkbaren Freiheit menschlichen Willens und menschlicher Vernunft. Und an diesem Punkt der unbedingten Vorherrschaft des Elements der Freiheit ist auch die Verbindung und der Zusammenhang zu suchen und gelegen zwischen Fichte und Kant, denn in diesem emphatischen Begriff der Freiheit überbietet am Ende Fichte auch noch seinen Lehrer Kant. Die Art und Weise, wie diese Überbietung statt hat, ohne dass der Gesamtbegriff des moralischen Absolutismus dadurch zerbrochen wird, zugleich aber eine neue Phase auch im Religionsverständnis eingeleitet wird, das sollte uns beschäftigen, wenn Fichte, und zwar der frühe Ansatz Fichtes, in Vergleich gesetzt wird zu der Frühschrift von Schleiermacher, wo außerordentlich enge Berührung, aber auch charakteristische Differenzen sich abzeichnen. Diesen Versuch eines kritischen Vergleichs dieser drei Größen, Einheit und Differenz zwischen Kant und Fichte und Einheit und Differenz zwischen Fichte und Schleiermacher, diese Vergleichung möchte ich Ihnen in der nächsten Stunde vorführen, weil da sich auch zugleich ein Element anmeldet, das bis jetzt hier noch nicht besprochen ist, das aber in der Folgezeit von Relevanz wird, nämlich das Aufkommen des theologischen Historismus, wie er durch Lessing vorbereitet worden ist, und dann seine Ausbildung und Ausprägung vor allem bei Herder gefunden hat. Das Zusammenfließen dieser beiden Ströme in der deutschen Theologie und Philosophie wird also nach dieser dreigliedrigen Vergleichung das Thema sein, das uns noch kurz beschäftigen muss, ehe wir uns Schleiermacher und ihm zuwenden. Meine Damen und Herren, wir hatten uns in der letzten Stunde darüber zu verständigen versucht, welcher Umbruch stattgefunden hat in der Philosophie Kants aus der Phase der kosmologischen Metaphysik in ein Denken, das entscheidend geprägt ist durch seine fundamentale Orientierung an dem Selbstverständnis des Menschen als eines moralischen Wesens, wenn darunter verstanden wird, dass der Mensch dasjenige Wesen sei, welches nicht durch eine vorgegebene Wesenhaftigkeit in seiner Bestimmung definiert ist, sondern für seine Bestimmung selbst verantwortlich ist, also durch die Tat sein Sein zu entscheiden und zu bestimmen hat. Dieser eine Umbruch, der hier stattgefunden hat und der nicht zu Unrecht von Kant selbst angeschätzt worden ist, als eine kopernikanische Wende, in der nicht mehr der umgebende Kosmos dem Menschen die Gesetzmäßigkeit seines Seins vorzeichnet, sondern der zufolge und nach der der Mensch es ist, der der Natur die Gesetzmäßigkeit, die er zu begreifen in der Lage ist, vorhält und gewissermaßen die Natur daraufhin befragt, ob sie in der Lage ist, sich in diese Bahn der gesetzlichen Vorschriften menschlichen Geistes einzufinden oder nicht. Wenn nicht, dann wird sie ausgeschieden als das Chaos, das den Menschen nichts angeht, sofern er ein rationales Wesen ist. Mit dem Umbruch bei Kant verbindet sich nun auch auf dem Gebiet der praktischen Vernunft in kantischer Terminologie gerät. Das heißt, für die Beziehung von Religion und Moral und auch die Bestimmung der Religion selbst, weitere Wandlungen, die in das letzte Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts fallen und von einer tiefreichenden Wirksamkeit und Bedeutung geworden sind, sodass hier etwas näher Hinblick zu nehmen sich fraglos lohnt, wenn die Orientierung gewählt wird an vielleicht drei maßgeblichen Gestalten, ich nannte sie in der letzten Stunde schon, eine Orientierung also, die hinblickt auf Kant einerseits, auf Fichte zum anderen und schließlich auf Schleiermacher. Die Werke, in denen sich diese weiterreichende und die kantische Revolution fortsetzende Wandlung abzeichnen. Die Werke sind der zeitlichen Reihenfolge nach die Schriften erstens von Fichte, der Versuch einer Kritik aller Offenbarung von 1792, eine Schrift, die damals versehentlich jedenfalls in der Mehrzahl der ausgelieferten Exemplare das Titelblatt und die Vorrede nicht enthielt, sodass sie also anonym auf den Markt kam. Und demzufolge wurde sie in der ersten Zeit Kant zugeschrieben, bis sich schließlich herausstellte, dass nicht Kant, sondern ein Schüler, ein ihm sehr treuer und folgsamer Schüler, der Autor gewesen ist. Ein Jahr danach veröffentlichte Kant selbst seine Schrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, 1793. Es handelt sich dabei um vier Stücke, die von ihm ursprünglich vorgesehen waren als Zeitschriftenaufsätze, die aber dann wegen der strengen Zensurbestimmungen, die in Preußen eingeführt worden waren, nachdem Wöllner, Kultusminister, ehemaliger Pastor, später Rosenkreuzler, nachdem Wöllner Kultusminister geworden war, war dieses strenge Zensuredikt erlassen worden und das bedeutet, dass solche freigeistigen Aufsätze in Zeitschriften nicht mehr erscheinen konnten. Der dritte Komplex würde die Schriften umfassen, die im Zusammenhang mit dem sogenannten Atheismusstreit um Fichte erschienen sind, in den Jahren 1798 und 99. Es handelt sich dabei in erster Linie um Aufsätze, die im Philosophischen Journal erschienen, einer philosophischen Fachzeitschrift, die Fichte und sein Kollege Niethammer in Jena herausgaben. Dabei waren im Jahre 1798 von Fichte selbst und von einem Schüler von ihm, Vorwerk, zwei Aufsätze veröffentlicht worden, die Anstoß erregten in Kreisen einer orthodoxen und erwecklichen Frömmigkeit und Anlass gaben zur Veröffentlichung eines anonymen Pamphlets, das Schreiben eines um seinen in Jena studierenden Sohn besorgten Vaters. Und diese Schrift klagte an, die Aufsätze von Vorberg und Fichte und des Atheismus, was dann gewisse Regierungsmaßnahmen gegen den unbotmäßigen Fichte aus Weimar veranlasst haben. Und die letzte Schrift, die hier im Zusammenhang als Dokument zu nennen wäre, ist die ebenfalls anonym erschienene Schrift über die Religion, Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Diese Schrift erschien 1799, zunächst anonym, aber sehr bald sprach sich herum und es war allgemein bekannt, dass der junge Prediger an der Charité in Berlin, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, der Autor, der Freund Schlegels, der Autor dieser Schrift gewesen ist. In den genannten Schriften, meine ich, lässt sich sehr deutlich eine ungeheure Verwandlung in dem Begriff und in der Idee von Religion feststellen und deutlich machen. Und zwar bezieht sich die Wandlung, die hier stattgefunden hat, auf im Wesentlichen drei Momente und drei Aspekte. Der erste Aspekt wäre das Problem des Zusammenhangs und Verhältnisses von Religion und Offenbarung. Das zweite Moment, auf das sich diese Wandlung bezieht, ist das Verhältnis von Moral und Religion. Und das dritte, so könnte man sagen, das Verhältnis von Religion und Theologie. Wobei Theologie in dem engen Sinne verstanden werden sollte als Erkenntnis, adäquate, sei es praktische, sei es spekulative, Erkenntnis Gottes selbst. Bildet Theologie in diesem Sinne als Gotteserkenntnis ein wesentliches Moment in der Religion und kann Religion auf die Erkenntnis des Wesens Gottes und seiner Existenz nicht verzichten, wenn sie sein will, was sie zu sein beansprucht? Oder ist diese Gotteserkenntnis eine das Wesen von Religion gar nicht tangierende Größe? Der erste Problembereich war von Kant bereits angesprochen worden, das Problem Religion und Offenbarung, und Kant hatte da die klare Position vertreten, dass die Religion ihrem Wesen nach, wenn es sich wirklich um wahre Religion handelt, keineswegs mit Offenbarung selber notwendigerweise identisch ist, sondern zur Verhältnisbestimmung, meint er, ließen sich durchaus vier Standpunkte rein systematisch definieren, die auch tatsächlich in dem historischen Auftreten von theologischen Theorien bezogen worden sind. Nämlich zum ersten der Standpunkt eines Rationalismus im Allgemeinen, der besagt, dass für die wahre Religion nichts anderes notwendig sei als die natürliche Religion, die aus rein moralischen Vernunftgründen entspringt. Von diesem allgemeinen Rationalismus wäre noch einmal zu unterscheiden, meinte er, als eine zweite Stufe, die Stufe des radikalen Rationalismus oder des Naturalismus. Und auf dieser Position wird mit der Notwendigkeit der natürlichen Religion verbunden die These von der Unmöglichkeit einer auf Offenbarung, auf geschichtliche Offenbarung gegründeten Religion. Gegenüber diesem dogmatischen Standpunkt des Rationalismus ist eine dritte Position, die des reinen Rationalismus, wie Kant sagt, ein kritischer Rationalismus in dem Sinne nämlich, dass auf diesem Standpunkt die menschliche Vernunft sich des dogmatischen Urteils über die Unmöglichkeit von Offenbarung entschlägt und diese Frage offen lässt als eine von der Vernunft nicht zu beantwortende Frage. Auf der Stufe des reinen Rationalismus wird nichts mehr geleistet als die Darlegung der Unumgänglichkeit von Religion aus den Gründen der Moralität selber. Ob darüber hinaus noch eine Offenbarungsreligion möglich oder notwendig sei, ist eine Frage, die, so man kann, der reine Rationalismus nicht zu entscheiden in der Lage ist. Und die vierte Position schließlich ist die des Supernaturalismus. Und diese Position besagt, dass die Offenbarungsreligion, der Glaube an eine bestimmte Offenbarung, nicht nur für den Menschen möglich, sondern für das Heil des Menschen schlechterdings notwendig sei, dass also die natürliche oder die vernünftige Religion für sich selbst keineswegs suffizient sei, sondern der Ergänzung, der Überbietung, der Komplettierung, Perfektionierung durch eine Offenbarung bedürfe. Bei näherem Zusehen, meint Kant, reduziert sich diese Vierergruppe auf einen deutlichen, klaren zwei Fronten Konflikt, nämlich auf der einen Seite die Position des sogenannten Supernaturalismus, der mit allem Nachdruck und darin folgend der Tradition der Kirche und der Theologie auf die Unerlässlichkeit der Offenbarungswahrheit für die Religion dringt, und diesem theologischen Dogmatismus steht gegenüber der reine philosophische Rationalismus, der lediglich die aus Moral hervorgegangene Religion als eine für den Menschen als moralisches Wesen unumgängliche Konsequenz dartut und sich des Urteils also über Offenbarung als Möglichkeit oder Notwendigkeit entschlägt. An diesem Punkt nun hat Fichte einen nicht unwesentlichen Fortschritt über Kant hinaus erbracht in seiner Schrift Versuch einer Kritik aller Offenbarung. Denn er unternimmt es hier, den Begriff der Offenbarung selber noch einmal in die philosophische Fragestellung so einzubeziehen, dass die Möglichkeit erkennbar wird, aus reinen Vernunftbestimmungen den Begriff von Offenbarung zu profilieren und seine Möglichkeit zu demonstrieren. Unter Offenbarung will Fichte verstehen, im Anschluss an die Religionsdefinition Kants, eine sinnliche, in der Welt der äußeren Erscheinungen sich darstellende Wirklichkeit, die ihren Sinn darin hat, dass Gott sich in dieser Erscheinung als moralischer Gesetzgeber der Menschheit ankündigt. Offenbarung, ein Ereignis in der Sinnenwelt, in dem Gott sich selbst als Gesetzgeber der vernünftigen Moralität den Menschen zu verstehen gibt. Das ist die allgemeinste Umschreibung von Offenbarung. Und nun bemüht sich Fichte, den Satz gewissermaßen zu analysieren. Etwas ist eine oder die Offenbarung. Es muss jetzt gewissermaßen darum gehen, das Prädikat in diesem Urteil als ein vernünftiges Prädikat darzutun. Und demzufolge beschäftigt er sich in den ersten 11 Paragraphen dieser Schrift damit, bestimmte allgemeine, rationale Kriterien des Begriffs von Offenbarung darzulegen und darzutun, um zu zeigen, dass der Begriff von Offenbarung, wenn er für sich genommen und auf seine Ursprünge und seine Bedeutung hin analysiert wird, dass dieser Begriff ein reiner Vernunftbegriff, ein Begriff a priori ist. Und das Besondere des Urteils, um dessen Prüfung es hier geht, ist dies, dass ein Phänomen oder ein Gegenstand, der ein Gegenstand a posteriori ist, ein Prädikat erhalten soll, welches ein Begriff a priori ist. Ein bestimmtes historisches Ereignis ist Offenbarung, das heißt ein Phänomenon ist eine solche Größe, die bestimmt ist gemäß einem a priori zu konstruierenden Begriff. Fichte entwickelt nun diese Kriterien gemäß der Kategorientafel von Kant auf die Einzelheiten anzugehen, würde zu weit führen. Das Wesentliche und die Pointe bei seiner Argumentation ist dies, dass auch wenn das System der Kategorien, der Kriterien von Offenbarung, das heißt das System all derjenigen Bestimmungen, die in dem Begriff von Offenbarung mitgedacht werden müssen, wenn dieser Begriff von einer Erscheinung prädiziert wird, dass dieses System bestenfalls dazu führt, dass man ein Urteil bilden kann von der Art, etwas, ein X, ein historisches Ereignis, kann eine Offenbarung sein. Mehr ist zunächst einmal durch Analyse des a priorischen Begriffs von Offenbarung nicht zu eruieren, als dies, dass die inneren Bestimmungen dieses Begriffes verstanden werden können, als diejenigen Bedingungen, unter denen der Begriff von Offenbarung von einem historischen Phänomen ausgesagt werden darf, ausgesagt werden kann. Es besteht aber ein fundamentaler Unterschied zwischen diesem Resultat der Analyse, welches in einem problematischen Urteil besteht, X kann eine Offenbarung sein, zu demjenigen Urteil, das tatsächlich in einer Offenbarungsreligion gefällt wird, wo es nicht heißt, X kann eine Offenbarung sein, sondern wo assertorisch behauptet wird, X ist eine Offenbarung. Von einem bestimmten Phänomen wird mit Bestimmtheit ausgesagt, es sei und nicht nur es könne sein. Und diesen Übergang verlagert nun Fichte ganz und gar in die Subjektivität des praktischen Subjekts, in die Bestimmtheit, wie er sagt, unseres niederen Begehrungsvermögens. Das aus dem Urteil, etwas kann Offenbarung sein, das Urteil wird, etwas ist Offenbarung, dies hat seine Wurzel in nichts anderem als in dem herzlichen Wunsch des praktischen Willens und Subjektes, dass Gott sich selbst zur Unterstützung meiner moralischen Bedürftigkeit darstelle als moralischer Gesetzgeber, dessen Wille mit Unbedingtheit gilt. Nur dieser fromme Herzenswunsch ist die Basis für die Verwandlung eines problematischen Urteils in ein assertorisches. Es gibt keinerlei objektive Bestimmtheit für die Rechtmäßigkeit dieses Satzes. Was Fichte damit gelungen ist, ist nicht mehr und nicht weniger als die Problematisierung der Unterscheidung von natürlicher und geoffenbarter Religion. Wenn es der Philosophie wirklich gelingt, den Begriff der Offenbarung so weit zu deduzieren und auch noch die Realitätsmodalität dieses Begriffs in diese Subjektivität zu verankern und als darin begründet nachzuweisen, dann ist eine Situation erreicht, in der die Frage auftaucht, ob eigentlich diese Doppelheit von natürlicher und geoffenbarter Religion noch weiterhin zum Instrumentarium der kritischen Philosophie hinzugehören muss oder ob nicht unter Umständen die Philosophie sogar darauf verzichten kann, mit der Hypothese einer natürlichen Religion zu operieren und sich ganz und gar ohne ihr kritisches Geschäft gegenüber der Religion preiszugeben, sich zu konzentrieren auf die geoffenbarten Religionen innerhalb der Geschichte der Menschheit. Bei Fichte taucht hier erstmals, wenn ich so sagen darf, die Möglichkeit einer Religionstheorie auf, in der nicht mehr das Fundament für den Religionsbegriff gelegt ist in so etwas wie natürliche Religion, sondern in der die Religion ihrer Wahrheit und Wirklichkeit nach ganz und gar in ihre historische Erscheinung als Offenbarungsreligion gelegt ist. Diese letztere Position ist eine Position, die Fichte selbst nicht mehr vollzogen hat, auch nicht in seinen Schriften während des Atheismusstreites, die aber kein anderer als Schleiermacher mit seiner Erstlingsschrift von 1799 vollzogen hat. Was bei Fichte nur erst als Möglichkeit sich abgezeichnet hat, ist bei Schleiermacher definitive Position geworden. Für Kant galt, natürliche Religion ist Basis und inneres Kriterium von Religion überhaupt, mithin auch von aller Offenbarungsreligion. Die a priorische Konstruktion des Begriffs der Offenbarung versetzt die Theorie von Fichte in die Schwebe, dass er zwar de facto ebenfalls mit natürlicher Religion rechnet, aber die Möglichkeit hat, Offenbarungsreligion als einen vernünftigen Begriff zu denken und damit Verzicht leisten zu können auf die abstrakte Handhabung der natürlichen Religion als eines unbedingten Kriteriums für historische Religion im Allgemeinen. Und Schleiermacher schließlich war es, der aus dieser Schwebelage eine neue Eindeutigkeit in dem Sinne hergestellt hat, dass er die natürliche Religion als eine reine Verstandeserfindung der Aufklärungsphilosophie verworfen hat, als eine Irrealität, die nicht gilt, und die Wirklichkeit und die Wahrheit der Religion ganz und gar auf historisch positive Religion, die auf Offenbarung gründen und beruhen, zusammengezogen und konzentriert hat. Mit Schleiermacher ist der Traum von einer natürlichen Religion aus Moralität und Vernunft geschwunden, vergangen, und das Feld wird behauptet von der Idee der historisch positiven Religion, die bestimmten geschichtlich eindeutig datierbaren Offenbarungsereignissen entspringen. Im engsten Zusammenhang mit dieser Verlagerung, mit diesem Umbruch, im engsten Zusammenhang damit steht die Neuorientierung in der Frage des Zusammenhangs von Moral und Religion. Für Kant sahen wir, dass eine essentielle Einheit und Selbigkeit behauptet ist zwischen Moral und Religion. Kant kann die These eben aufstellen, dass Religion nichts anderes sei als der Inbegriff aller unserer Pflichten, sofern diese Pflichten verstanden werden als göttliche Gebote. Sodass in der Religion zu den allgemeinen moralischen Prinzipien und Vorschriften für den Menschen lediglich der Gedanke hinzutritt, dass der Ursprung dieser Gebote Gott selbst sei, dass Gott das gebietende Gesetz unserer moralischen Pflichten sei. Damit wird lediglich eine formale Wandlung bezeichnet zwischen Moral und Religion, nicht aber eine inhaltliche Veränderung oder eine inhaltliche Novität innerhalb des Begriffs von Religion. An diesem Standpunkt hat auch Fichte noch unzweideutig festgehalten. Auch für ihn gilt, diese wesenhafte Selbigkeit von Moral und Religion. Und Religion kann nur, auch nach Fichtes Verständnis, gedacht werden und entwickelt werden in der Ausformung und in der Ausformulierung aller Implikationen, die im Begriff und im Gedanken der wirksamen Moral enthalten sind. Dabei sind sich Fichte und Kant auch in der Negation einig, dass nämlich Religion, indem sie ihrem Wesen nach als zur Moral gehörig dargestellt wird, unter allen Umständen dem Urteilsbereich der Metaphysik und der Wissenschaft entzogen ist. Es gilt die absolute Ungleichung, Religion ist nicht Metaphysik. Religion ist nicht Wissen, Religion ist nicht Erkenntnis,